Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Wie wichtig ist die Rechtschreibung heute im Jahr 2020 noch? Seit Tagen diskutiert halb Deutschland über diese Frage, weil Winfried Kretschmann, ehemals Lehrer und aktuell Ministerpräsident in Baden-Württemberg, sagt, nicht mehr so wichtig. Schließlich gäbe es kluge Geräte, die die eigenen Fehler korrigieren könnten. Und überhaupt, wer schreibt heute noch mit der Hand? Wenn die Schüler ein Grundgerüst an Rechtschreibkenntnissen erlernen, dann passt das schon. Hat Kretschmann recht oder sollten, müssen Schüler auch heute noch die Rechtschreibung mehr oder weniger perfekt beherrschen? Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ist Rechtschreibung überbewertet? Können Autokorrektur und künstliche Intelligenz die eigenen Kompetenzen ersetzen? Oder machen wir uns da zu sehr abhängig von Technik? Und sollten Schülerinnen und Schüler richtig und schnell tippen lernen, statt sich mit Rechtschreibung und Handschrift abzumühen? Das alles diskutieren wir heute bis 3 bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Ja, sie ist nicht ganz einfach, die deutsche Sprache. Das mit einfachem S oder Doppel-S, Schifffahrt, mit wie vielen F jetzt nochmal genau? Und dann erst die Kommasetzung. Kann man sich in der Schule alles perfekt aneignen? Oder halt nur so ein bisschen als Grundgerüst. Letzteres hält Winfried Kretschmann für angemessener. Schließlich gibt's in der Bildung auch Wichtigeres als perfekt schreiben, meint er jedenfalls. Über die Relevanz der Rechtschreibung möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Susanne Lenklitzing. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Frau Lenklitzing, hat Kretschmann recht? Ist Rechtschreibung nicht mehr so wichtig heute?
Also wir brauchen mehr als ein Grundgerüst. Wir brauchen eine sichere Beherrschung der Rechtschreibung und keine unnötige Abhängigkeit von Maschinen. Ich denke nach wie vor, korrekt lesen und schreiben ist eine Kulturtechnik, genauso wie das kleine Einmaleins, wie die Prozentrechnung oder der Dreisatz. Und solche Kulturtechniken verlieren durch die Digitalisierung nicht an Einfluss, im Gegenteil. Je weniger selbstverständlich sie im Alltag gebraucht werden, weil die kleinen digitalen Helferchen sie übernehmen, desto wichtiger ist es, dass wir sie selbst noch beherrschen. Sonst verlieren wir ein wichtiges Stück Souveränität über unser eigenes Leben.
Mhm. Ebenfalls dabei ist der Bildungsforscher und Grundschulpädagoge Hans Brügelmann. Hallo, Herr Brügelmann.
Ich grüße, Herr Götzke.
Herr Brügelmann, wie sehen Sie das? Reicht ein Grundgerüst an Rechtschreibkenntnissen aus oder verlieren wir die Souveränität, wenn wir nur ein Grundgerüst haben?
Also der Begriff verlieren unterstellt ja, dass früher die Menschen alle perfekt die Rechtschreibung beherrscht hätten. Und so war es ja nicht. Also ich glaube, man muss da ein bisschen pragmatisch rangehen und sich fragen, wir haben eine begrenzte Zeit in der Schule. Was ist wichtig? Ich denke, wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler sich mit der Welt auseinandersetzen und in der Lage sind, darüber auch zu schreiben. Also inhaltlich interessante Texte, sprachlich verständliche Texte. Und dann müssen die für andere auch lesbar sein. Und da kommt die Rechtschreibung ins Spiel, allerdings in einer dienenden Funktion. Das heißt, mir ist wichtig, dass jemand überhaupt erstmal dazu motiviert wird, zu schreiben. Und zwar etwas, was bedeutsam ist, damit es sich dann auch lohnt, über die Rechtschreibung nachzudenken. Und da ist es sicher richtig, wie Kretschmann sagt, dass wir heute mehr Hilfe haben als früher. Allerdings ist auch klar, wir brauchen immer noch ein Verständnis von den grundlegenden Regeln. Wir brauchen Strategien, um uns unbekannte Wörter zu erschließen. Also es geht darum, möglichst wenig Fehler zu machen. Aber die perfekte Rechtschreibung, die gab es nie und die wird es auch nicht geben.
Ich möchte einen weiteren Gesprächspartner mit in unsere Sendung nehmen, Frank Kühn. Er leitet die Max-Weber-Schule in Freiburg, ein berufliches Gymnasium. Und er war vorher Leiter der deutschen Schule im finnischen Helsinki. Ich grüße Sie.
Hallo nach Berlin.
Herr Kühn, welche Rechtschreibkenntnisse erwarten Sie von Ihren Schülern? Reicht das, was Kretschmann fordert, aus?
Ja, ich bin da ein bisschen unentschlossen, was ich sagen soll. Mir kommt es vor allem darauf an, dass die Menschen, die unsere Schulen verlassen, in der Lage sind, Texte zu interpretieren. Und dazu brauche ich einfach Rechtschreibkenntnisse. Ich muss unterscheiden können, ob wieder mit einem I oder mit IE geschrieben ist und welche Bedeutung dahinter stecken. Also von daher meine ich, dass es so einfach ist zu sagen, ist es nicht mehr so wichtig. Gegenteil, ich brauche einfach die Rechtschreibkenntnisse, um daraus dann die richtigen Schlüsse aus den Texten zu ziehen.
Ebenfalls mit dabei in unserer Sendung ist der Tübinger Sprachwissenschaftler und Computerlinguist Detmar Meuras. Hallo, Herr Meuras.
Ja, hallo aus Tübingen.
Herr Meuras, ist perfekte Orthographie irrelevant, wenn kluge Geräte und Systeme uns verbessern?
Ja, ich denke, man sieht an dieser Diskussion relativ gut, wie Bildungsdiskussionen in Deutschland funktionieren. Es wird eine Äußerung von Kretschmann aufgegriffen, die ja gar nicht in der überspitzten Art, die so häufig diskutiert wird, tatsächlich geäußert wurde, sondern er sagte, wir brauchen ein Grundgerüst. Er betont das auch und stellt dann nur die Frage, in welchem Kontext, welche Aspekte von Rechtschreibung, er spricht explizit von Pauken. Und ich denke, niemand würde heutzutage versuchen, Dinge zu pauken, sondern man wird versuchen, Form, Bedeutung und Funktion von Sprache gemeinsam einzuführen, sodass dann tatsächlich sowohl die Form dem entspricht, man möchte ja auch zum Beispiel nicht ungewaschen vor Leuten auftreten, das ist eine Möglichkeit praktisch, sich darzustellen, ohne sich zu verorten. Wenn Schiller zum Beispiel Schwäbisch gesprochen hätte und geschrieben hätte, dann wäre das ganz anders angekommen und nicht von dem gleichen Publikum so wahrgenommen worden, wie er das wollte. Insofern war es wichtig, dass er orthografisch korrektes Hochdeutsch geschrieben hat oder zumindest so nachher veröffentlicht worden ist. Insofern, glaube ich, müssen wir die Frage umstellen und uns nicht von diesem politischen Geplänkel, was da die letzten Tagen und Wochen abgelaufen ist, irreleiten, sondern wir müssen darüber reden, Bildungssprachenerwerb. Was ist für Bildungssprachenerwerb? Und das beinhaltet eben durchaus Formen, Bedeutung und Funktion. Orthographie gehört dazu, ist aber nur Mittel zum Zweck und muss natürlich von Anfang an unterrichtet werden. Das ist keine Frage, dass das nicht falsch rein automatisiert wird. Aber wichtig ist, wir sollten uns nicht irreleiten lassen von dieser politischen Diskussion und uns fragen, welche Fragen sind eigentlich im Moment aktuell und wichtig? Was kann Digitalisierung in der Schule bewirken? Was kann unterstützt werden, statt nur über Hardware und über Fragen von Rechtschreibung zu reden?
Wir haben ja auch ganz bewusst heute mal keinen Politiker mit in die Sendung genommen, dafür aber einen Schulleiter, den ich jetzt nochmal ansprechen wollte. Sie leiten ja ein berufliches Gymnasium, Herr Kühn, haben also direkten Kontakt auch zu den Unternehmen, wo Ihre Schüler dann später Ausbildung machen. Wie wichtig ist denn den Unternehmen, dass die Schulabsolventen korrekt schreiben?
Ja, das ist den Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass sie in der Lage sind, sich schriftlich auszudrücken. Sie monieren dann auch immer, dass die Auszubildenden oder eben dann auch entsprechend die Studierenden aus den Ausbildungseinrichtungen kommen und eben über diese Fähigkeiten nicht in ausreichendem Maße verfügen. Und das ist tatsächlich ein Ding, dem wir uns stellen müssen in der Ausbildung.
Und wie stellen Sie sich diesem Problem?
Ja, wir versuchen natürlich, gerade in den entsprechenden Fächern wie Deutsch, aber auch in den Profilfächern, auf die Rechtschreibung einzugehen, indem wir sie eben dann auch entsprechend bewerten. Das tun wir ja über die Ergebnisse, die schriftlichen Ergebnisse, die wir bekommen, über die Klassenarbeiten, über die Prüfungsarbeiten, über andere Hausaufgaben, die wir da entsprechend abfragen. Und da gucken wir natürlich schon und weisen darauf hin, wenn die Rechtschreibung nicht so ist, wie sie sein sollte.
Aber ist in der weiterführenden Schule da nicht schon alles verloren?
Eine tolle Frage, was soll ich sagen? Ist in der weiterführenden Schule schon alles verloren? Also ich glaube nicht, dass schon alles verloren ist, aber Fakt ist, und das intendiert ja Ihre Frage, dass wir feststellen in den letzten Jahren, dass die Rechtschreibfähigkeiten der Schüler abnehmen, definitiv.
Mhm. Das ist so. Ja. Da gibt es auch eine Studie dazu. Zuletzt wurde das festgestellt oder erforscht 2016, IQB-Bildungstrend. Da ging es um Orthographie und der hat ergeben, dass nur 55% orthografische Regelstandards erreichen oder übertreffen. Herr Brügelmann, müssen wir einfach konstatieren, faktisch spielt Rechtschreibung keine so große Rolle mehr. Die Kinder können es einfach nicht mehr so gut?
Also ich würde gerne das nicht mehr streichen, denn
noch nie.
Die Studien, die wir haben, zeigen nicht, dass es einen Rechtschreibverfall gibt gegenüber früher. Also wenn Sie mal die Erwachsenenstudie Leo nehmen, da wurden 20- bis 65-Jährigen Aufgaben gestellt und da hat man gesehen, dass die Jüngeren im Lesen besser sind als früher und im Rechtschreiben das ungefähr so geblieben ist. Ich glaube, das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft heute Schriftsprache eine höhere Bedeutung hat als früher. Man konnte noch in den 50er Jahren ohne zureichende Lese- und Rechtschreibfähigkeit sozusagen durchrutschen. Heute müssen Sie, egal in welchem Beruf, Berichte schreiben. Sie müssen Handbücher lesen. Sie müssen aber auch privat mit dem Finanzamt, mit Ihrer Versicherung korrespondieren. Das heißt, man kommt nicht mehr so gut hin, wenn man nicht zumindest die Grundlagen der Schriftsprache beherrscht. Und da ist es allerdings so, dass wir auch sehen müssen, wie sie sich die Kinder aneignen. Also es wurde eben so das Stichwort falsch einautomatisieren genannt. Das unterstellt ja, Kinder müssten von Anfang an richtig schreiben. Und so funktioniert weder der Schriftspracherwerb noch der Fremdsprachen oder auch früher der Lautspracherwerb, wenn die Kinder noch klein sind, sondern die Kinder vereinfachen das, was als komplexes Regelsystem in der Sprache drin ist und nähern sich schrittweise dem Ziel an. Und insofern ist es völlig richtig zu sagen, der Schriftspracherwerb und speziell das Rechtschreiben muss weit in die Sekundarstufe 1 und auch noch 2 hinein gestützt und angeregt werden. In der Grundschule geht es darum, dass die Kinder am Anfang überhaupt erstmal begreifen, dass wir eine alphabetische Schrift haben, also eine lautorientierte Schrift. Und wenn das in der ersten Klasse von den Kindern verstanden ist, dann baut darauf allmählich das orthografische System auf. Allerdings immer mit den Vereinfachungen, ohne die jeder Lerner nicht auskommen kann.
Wobei, wenn ich da einhaken darf, ist es doch mittlerweile klar etabliert, dass von Anfang an wichtig ist, dass ein Umgehen mit Formen so gestaltet wird, dass sowohl Form als auch Bedeutung von Anfang an es den Kindern ermöglicht, später dann nicht umzulernen. Und ich denke, diese Diskussion brauchen wir doch wirklich nicht wieder aufzuwärmen, sondern es geht darum, dass wir uns fragen, wie tatsächlich ein Spiel, Sprache ist ein Spiel mit Formen und Bedeutung, und wie sowohl ein Spiel von Anfang an nach den Regeln des Regelwerks erlernt wird, sodass dann nachher das Regelwerk, wie auch im Fremdspracherwerb, den Sie erwähnt haben, in den Hintergrund treten kann. Und wir wissen tatsächlich seit den großen Studien, die es damals zu den Basic Varieties gab, dass gerade bei älteren Menschen, das heißt im Zweitspracherwerb, normalerweise in der Schule, es eben nicht mehr reicht, rein den Input zu verwenden, sondern die können Funktion und Bedeutung sehr gut in der Interaktion erwerben. Aber für Formen brauchen wir eine Stütze, das ist in der Forschung unter Noticing bekannt, wie Sie sicherlich wissen. Und dieses Noticing, dieses Aufmerksammachen auf welche Formen wo dazugehören, das muss von Anfang an geleistet werden.
Ich stimme Ihnen zu, dass wir die Form von Anfang an in den Blick nehmen müssen, aber immer auf dem Niveau, das Kinder bewältigen können. Ja. Und das ist nun wie beim Lautspracherwerb ein schrittweises sich annähern, genau, und nicht etwas, wo wir von Anfang an sozusagen, wenn ich das mal auf das Laufenlernen übertrage, von den Kindern verlangen können, dass sie komplizierte Tänze realisieren, sondern die holpern erstmal und werden in ihrem Gehen immer gelenkiger, je mehr sie es praktizieren. Und ich glaube, ganz darauf, genau, kommt es an, dass sie früh viel schreiben und dass sie dann allerdings auch Rückmeldungen bekommen, wo sie etwas schon richtig machen und wo der nächste Schritt für ihren Lernprozess
ist. Ich möchte auf die Methodik gleich nochmal eingehen, aber jetzt nochmal hier in unserer Runde nochmal überhaupt feststellen, ist es Konsens, dass die Rechtschreibkenntnisse nicht schlechter geworden sind, Frau Lynn-Klitzing, oder sehen Sie das anders?
Ich habe da eine andere Perspektive drauf. Ich denke, dass wir eine mangelnde Normorientierung haben. Und was wir konstatieren können, ist sowohl aus den Berichten der Unternehmen als auch aus bestimmter Empirie, also beispielsweise Volker Ladentin hat 16.000 Klausuren durchgeguckt und hat einen immensen Verfall in Anführungsstrichen eben an Rechtschreibung und Kommasetzung festgestellt. Das heißt, es wird oben konstatiert. Wir konstatieren, dass in der Oberstufe, es ist in der Mittelstufe so, und die weiterführenden Schulen klagen natürlich auch, dass sie in der Regel nicht mehr auf eine flüssige Handschrift oder auf eine sichere Rechtschreibung zurückgreifen können. Und deswegen sage ich, mangelnde Normorientierung. Wir brauchen bestimmte Standards, und zwar auch verbindliche Standards. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, bedeutet das, ich habe mir aus Spaß die Standards für die Grundschule angeguckt, die sind von 2004, die müssten aus meiner Sicht dringend überarbeitet werden. Und da gibt es nicht mal sowas wie eine Festlegung, wie hoch eigentlich der Grundwortschatz sein soll. Also es gibt nicht mal sozusagen eine Idee von Norm oder eine Idee von Orientierung, und deswegen puzzelt da jedes Bundesland für sich selber rum. Und jetzt ist es so, NRW hat aufgrund dessen, dass eben die Leistungen so schlecht sind, jetzt angefangen, wieder so einen verbindlichen Grundwortschatz festzuschreiben. Die kommen auf 533 Wörter plus nochmal so 200 bis 300 Interessegeleitete. Schleswig-Holstein macht jetzt 800, Baden-Württemberg macht 900. Ich würde sagen, zu diesen Standards müsste schon so etwas wie eine gemeinsame Normorientierung gehören. Und das heißt, da müssen nicht nur Ziele formuliert werden, sondern eben auch sozusagen Zwischenziele oder Unterziele, an die man sich halten kann. Und ich glaube, das ist ein Problem.
Herr Brügelmann?
Also ich würde gerne unterscheiden zwischen Normorientierung einerseits und Grundwortschatz andererseits. Wir wissen aus den Häufigkeitsauszählungen, dass oberhalb des 200. bis 300. Worts es außerordentlich schwierig ist, Wörter für alle Menschen als häufig und wichtig auszuzeichnen. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass wir bestimmte Strukturen in den Vordergrund stellen, die in den Wörtern an verschiedenen Stellen auftauchen können und dass Kinder durchaus von verschiedenen Interessen her unterschiedliche Teilwortschätze haben, aber in der Klasse dann daran gearbeitet wird, aus diesen unterschiedlichen Wörtern gemeinsame Strukturen wie etwa Konsonantenverdopplung nach Kurzvokal oder Ähnliches herauszuarbeiten. Aber was ich doch noch gerne betonen möchte, ist, in der Tat wissen oder können zu wenige Schülerinnen und Schüler heute, wenn sie die Schule verlassen, die Lese- und Rechtschreibleistungen erbringen, die im Alltag gefordert werden. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass die Anforderungen so viel höher sind als früher. Man muss doch sehen, dass etwa die Quote der Analphabeten aus den 50er, 60er Jahren gesunken ist heutzutage. Wir sehen aber mehr Menschen, die Schwierigkeiten haben, weil die im Alltag nicht mehr mit dem klarkommen, mit dem man früher so leicht, wie ich vorhin gesagt habe, durchrutschen konnte. Also man muss sehr aufpassen, auf der einen Seite zu Recht zu fordern, dass bestimmte Kompetenzen erworben werden, auf der anderen Seite sich nicht sozusagen in die Tasche zu lügen, dass das früher alles besser war und wir bräuchten nur noch mal die alten Methoden wieder zu aktivieren und dann hätten wir die Probleme nicht.
Ja, ich denke, ich würde auch gerne.
Ich glaube, es geht auch nicht um den Vergleich von früher und heute. Wir stellen einfach fest, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie auch für das Individuum, für den Schüler besser wären. Und da würde ich einfach sagen, unsere Regelungen sind zum Teil zu schlappi. Das konstatieren wir oben und das beginnt unten. Wir haben unten sozusagen keinen Grundwortschatz, an dem wir uns orientieren. Wir haben beispielsweise in der Mittelstufe nicht in allen Bundesländern Möglichkeiten, auch auf massiv fehlerhafte Rechtschreibung mit einem entsprechenden Notenabzug zu reagieren. Es geht nicht nur um negative Anreize, auch um positive, aber wenn wir in einem sozusagen sanktionsfreien Raum leben, dann hilft uns das nicht weiter. Und das gilt auch für die Oberstufe, würde ich sagen. Ich plädiere ja dafür, dass auch da bei massiven Verstößen gegen die Rechtschreibung bis zu einer Note abgezogen werden können müsste. Und zwar nicht, weil ich Schüler malträtieren will, sondern weil ich glaube, wir brauchen ein positives Signal. Also wir anerkennen und wir wertschätzen und wir wollen, dass richtig geschrieben wird. Es ist uns eben nicht egal und deswegen muss auf einen starken sozusagen Verlust oder auf eine hohe Fehlerquote eben auch entsprechend reagiert werden.
Momentan ist es so, dass ein bis zwei Punkte nur abgezogen werden in der Oberstufe.
Exakt, ist nicht mal eine Note, finde ich als Signal zu wenig. Nicht um Schüler zu quälen, nicht um Inhalt mangelnd wertzuschätzen, sondern um wirklich das Ganze sozusagen zusammenhängend zu sehen. Und da ist auch die sprachliche Richtigkeit ein wesentlicher Faktor.
Aber würde ich da nachhaken, dass wir im Moment die ganze Zeit von orthografischer Korrektheit reden. Ich würde Ihnen sofort zustimmen, wenn wir die Kompetenzen der bildungssprachlichen Fähigkeiten, wenn wir uns da fragen, muss nicht zum Beispiel auch elaborierte und variable Sprache, die erst uns in die Lage versetzt, die Inhalte, die wir kommunizieren und lesen wollen, müsste nicht da ein stärkerer Schwerpunkt drauf stehen, sodass wir systematisch auch in höheren Klassen uns noch fragen, wie nutzen wir Sprache, um das zu erreichen, was wir wollen. Ich denke, wir müssen aber sehr aufpassen, dass wir nicht rein auf Orthographie fokussiert das als eine besonders relevante Eigenschaft der Form hochheben, weil die Orthographie alleine ermöglicht den Menschen nicht die Teilhabe an der Gesellschaft, die Informationsverarbeitung im Beruf, die notwendig ist, wenn wir Dinge lesen müssen, verarbeiten müssen. Und ich denke, wir müssen tatsächlich dahin, dass wir uns fragen, wie wird das Sprachsystem vermittelt? Das heißt, weg rein von der Frage der Wörter. Die Sprache besteht nicht nur aus Wörtern. Wir nutzen Wörter, um sie gemeinsam dann mit anderen Wörtern in Sätzen und Texten zu kohärenten Gebilden zusammenzustellen. Und dann wird auch klar, dass wir damit etwas erreichen wollen. Und wir müssen Leute in die Lage versetzen, durchaus, wie Herr Brüggemann sagt, in Situationen, die sie früher nicht zu bewältigen hatten, mit Sprache kompetenter umzugehen. Und das braucht eine systematische Förderung des Bildungssspracherwerbs, durchaus entwicklungsproximal, das heißt schrittweise. Und das müsste tatsächlich in den Stellenwert erhöht werden, da würde ich zustimmen, aber doch nicht alleine. Wir sollten uns nicht auf die Orthographie beschränken lassen. Es geht um sprachliche Kompetenzen und nur als sprachliche Kompetenzen sind sie gesellschaftlich und individuell relevant.
Herr Meurers, was läuft denn
überhaupt
da falsch aus Ihrer Sicht?
Ich denke, was im Moment falsch läuft, ist, dass tatsächlich es eine Entkopplung gab von Funktionen. Es gab eine Zeit, da wurde Grammatik als Grammatik unterrichtet und davon wollte man sich in den 70ern befreien. Man hat gesagt, wir müssen die Kommunikation in den Vordergrund stellen, was durchaus richtig ist, aber es gab da eine quasi Befreiung der auch funktionalen Pragmatik. Was können wir mit Sprache erreichen, als ob das dann ohne das Sprachsystem geht. Und dann praktisch geht immer diesen Backlash, wo dann von Form nur noch Form, dann nur noch Funktion. Und ich denke, heutzutage ist man seit den 90ern, in der, zumindest in der Zweitspracherwerbsforschung, wo ich selber auch tätig bin, und Bildungssprachenerwerbsforschung, so, dass man eigentlich sagt, man braucht selbstverständlich beides. Das nennt sich dann Incidental Focus and Form. Also man muss da, wo...
Das müssten Sie nochmal übersetzen.
Genau, das muss da, das wollte ich gerade, da, wo es notwendig wird, wo man also etwas ausdrücken will und scheitert daran, dass man zum Beispiel Dinge nicht einbetten kann. Man kann also zum Beispiel, das nennt sich propositionale Einstellung, also ich glaube das oder er behauptet das. Das ist eine wichtige Fähigkeit, das nennt sich dann Einbettung, abhängige Sätze und solche Dinge. Und da muss man also Leute, wenn man feststellt, die können, die beherrschen die sprachlichen Regeln nicht, also das sprachliche Grundgerüst, wir nennen das Sprachsystem, Grammatik früher gesagt, dann muss man das fördern, sodass die Leute in die Lage versetzt werden, tatsächlich die Dinge sprachlich zu erledigen, die sie in ihrer Position heutzutage viel häufiger sprachlich erledigen müssen. Das heißt, Informationen verarbeiten und sich selber auch ausdrücken in immer komplexerer Sprache, und das muss systematisch bis in die Oberstufe, muss das Sprachsystem durchaus eine Relevanz mehr bekommen, als sie heute hat.
Viele haben ja da direkt im Ohr die Systematik bzw. die Methode Schreiben nach Gehör, Herr Brügelmann. Inwieweit funktioniert diese Methode noch? Also viele Bundesländer haben sie ja verboten.
Naja, also da geistern ja auch eigenartige Mythen durch die Landschaft. Wie bei den meisten pädagogischen Konzepten ist es so, dass in den Schulen sehr unterschiedlich mit so etwas gearbeitet wird. Das, was tatsächlich eine Rolle spielt, und das ist auch internationaler Standard, ist die Hineinführung der Kinder in den Gebrauch der alphabetischen Schrift, indem sie ihre Lautung zunächst verschriften. Das ist ein Prozess, der braucht bei einigen Kindern ein paar Wochen, bei anderen mehrere Monate. Und wenn Sie das verstanden haben, dass wir keine Begriffsschrift haben, sondern dass wir eine lautorientierte alphabetische Schrift haben, dann kann man hingehen und kann schrittweise bestimmte orthografische Besonderheiten einführen, regelhaft. Ich denke, das ist ganz wichtig, was Herr Meurers sagt, dass wir hier nicht additiv einzelne Wörter lernen, sondern dass wir Kindern verständlich machen, warum in der Schriftsprache bestimmte Besonderheiten auch grafisch ausgezeichnet werden. Und wer das in einer vernünftigen Weise macht, den Kindern zum Beispiel von Anfang an auch eine Übersetzung ihrer Schreibversuche in sogenannter Erwachsenenschrift mitliefert, die neben den Text des Kindes dann ins Heft geklebt wird, sodass sie von Anfang an sehen, die Erwachsenen schreiben in einer anderen Weise, als ich jetzt tue, und außerdem an konkreten Wörtern auch sehen können, wo und wie die anders schreiben, dann haben wir eine Normorientierung, ohne von den Kindern von Anfang an zu verlangen, dass sie sie erfüllen können. Denn das ist das, worauf ich immer wieder hinweisen möchte. Der Lernprozess bedeutet, dass Kinder sich schrittweise der Norm annähern. Das ist in Mathematik nicht anders, das ist auch im Sachunterricht oder in den anderen Fächern nicht so anders.
Aber das ist die Frage, ob tatsächlich dieser Bruch da sein muss. In der Mathematik würde man nie erlauben, dass ein Kind schreibt 1 plus 1 gleich 5.
Und in der dritten Klasse muss es dann 1 und 1 gleich 2 können.
Wunderbar, genau. Ja.
Also in Mathematik lernen die Kinder heutzutage auch, indem sie versuchen, Mengen zu bündeln und eigene Rechenverfahren entwickeln, die in der Klasse dann daraufhin abgetestet werden, welchen Vorteil, welches Risiko enthält so ein Verfahren. Und wenn die Kinder von Anfang an diese Rückmeldung bekommen, wie sie sie auch beim Spracherwerb bekommen von den Eltern, die das, was die Kinder falsch sagen, ich ginkte mit den Onkels, dann sagen, ach, du bist mit den Onkeln gegangen, na, wo seid ihr denn hingegangen? Das heißt, wenn die Kinder von Anfang an das Modell bekommen, aber noch nicht gezwungen werden, dies zu reproduzieren, weil es sie am Anfang überfordert. Wir haben ein höchst komplexes System. Dann ist es auch überhaupt kein Problem, über die vier Grundschuljahre hinweg sie dahin zu führen, dass die weiterführende Schule darauf aufbauen kann.
Aus praktischer Sicht habe ich noch einen anderen Einwand, wenn ich das tun darf. Also wir sprechen davon, dass der sprachliche Ausdruck sich verbessert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich gehe aber jetzt von meinen Erkenntnissen davon eher aus, dass ein Teil der Kinder sich sprachlich verbessert hat. Und das liegt vielleicht auch an dem akademischen Hintergrund, den wir alle haben, dass wir uns darauf fokussieren. Aber es gibt ganz, ganz viele Kinder, auch deutscher Herkunft, nicht nur mit Migrationshintergrund, die heute nicht mehr richtig sprechen können. Und da frage ich mich, wie können wir denen helfen? Denn die sind komplett abgehängt. Und da brauchen wir auch Rechtschreibung, aber natürlich auch Modelle, wie man Worte wieder neu vermitteln.
Wenn ich da einhaken dürfte, weil es gibt ein Projekt in dem Rahmen der Alphabetisierungsdekade vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, sind wir in einem Projekt als Partner wo es darum geht, wie kriegen denn Menschen Input, weil wir haben sehr viel jetzt gerade von Schreiben gesprochen und Orthographie, aber der Erwerb passiert ja auch sehr stark durch Input, das heißt man durch Lesen, durch Hören. Und da ist es also durchaus der Fall, dass in diesem Projekt gezielt Lehrkräfte im Bereich für der funktionalen Analphabeten die Möglichkeit gegeben werden soll, Input zu finden, also Lesematerial, was sprachlich auf dem Niveau ist. Ja, und da sieht man sehr schön, warum ich immer auf Bildungssprache und sprachliches Niveau abfahren will und nicht auf nur die Oberflächenform, sondern es geht darum, wie können Menschen Beispiele finden für inhaltlich interessante Sprache, die sie dann auch lesen können, sodass sie ihre Interessen durchaus folgen können, aber auch gleichzeitig sprachlich anreicherndes Material für Entwicklung ihres Sprachsystems finden. Und das ist durchaus technisch, kann man das unterstützen mit einer Suchmaschine, die wie Google oder Bing oder die ganzen Suchmaschinen ihnen Texte liefert, aber die so reorganisiert, dass sie dann tatsächlich weit oben Texte finden, die sie nicht nur interessieren inhaltlich, sondern auch sprachlich auf ihrem Niveau sind. Das ist technisch durchaus möglich.
Ja, und das machen wir etwa im Anfangsunterricht auch so, dass wir versuchen, für Kinder eine kleine Bibliothek von sehr inhaltlich sehr unterschiedlichen Texten anzubieten, die aber in der Form so vereinfacht sind, dass sie sie auch schon als Leseanfänger nutzen können und die dann gestaffelt sind, sodass die Kinder sich auf höhere Schwierigkeitsgrade bewegen können, immer gelockt durch den Inhalt und gleichzeitig aber dann auch anderen Sprachformen begegnen über das Lesen, die sie in ihre eigenen Texte übernehmen können.
Frau Lynn-Klitzing, ich möchte Ihnen noch mal das Wort geben. Sie wollten sich gerade
vorstellen. Ja, das ist nett. Genau, habe ein paar Mal versucht, dazwischen zu kommen, aber das ist ja wunderbar, wenn die Diskussion so eifrig ist. Zunächst mal natürlich Bildungssprache Deutsch, das ist das, worum es geht. Und ich plädiere nicht für die Fokussierung nur auf Orthographie. Ich plädiere aber eben auch nicht für den Inhalt ohne Form oder die Form ohne Inhalt, sondern es gehört beides zusammen. Und von daher eben mein Plädoyer einfach, dass Orthographie nicht vernachlässigt werden soll. Und das stellen wir eben einfach fest, sowohl in den Befunden als auch in den Regelungen, die wir im schulischen Umgang damit haben. Und was das Schreiben nach Gehör anlangt, da muss man ja einfach faktisch sagen, wir haben in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Also in Hamburg ist es verboten, in Schleswig-Holstein und in Bayern, jetzt auch in Baden-Württemberg. Also von daher gibt es da ganz klare sozusagen auch politische Äußerungen, wie damit umgegangen wird. Rheinland-Pfalz setzt da auf Methodenmix. Aus meiner Perspektive und nach den Studien, die ich kenne, sollte eben ausschließlich nach Schreiben, nach Gehör sozusagen gearbeitet werden sollte, dann darf das eigentlich nicht sein. Und darüber beklagen sich die Eltern eigentlich auch ganz stark. Und wir hatten jetzt ja noch, ich glaube, im letzten Jahr die Studie der Bonner Universität bei den 3000 Grundschülern, die eben gezeigt hat, dass diese Methode weniger erfolgreich ist als beispielsweise das Lernen nach der Fibel.
Also die Bonner Studie ist bis heute nicht richtig veröffentlicht. Und wenn Sie die Metastudie der Mercator-Stiftung dazu sehen, dann wird deutlich, dass es in der Tat darauf ankommt, wie die Kinder mit der Lautorientierung konfrontiert werden. Und ich denke, diese Formel Schreiben nach Gehör, die hat sich verselbstständigt. Die Kinder schreiben nach ihrer Aussprache und nicht nach Gehör. Und diese Aussprache alleine, da sind wir uns alle völlig einig, kann nicht dazu führen, dass Kinder richtig schreiben lernen. Es geht um den Einstieg und es geht darum, dass sie von Anfang an eine Normorientierung erhalten, allerdings angepasst auf ihren Entwicklungsstand.
Hier möchte ich das Methodenthema erstmal beiseite lassen. Wir werden gleich weiter diskutieren über die Rechtschreibung und deren Relevanz. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren heute darüber, wie wichtig Rechtschreibung heute im Jahr 2020 überhaupt noch ist. Und zwar auch gerne mit unseren Hörern, mit Ihnen. Und ein erster Hörer ist in der Leitung, Franz Josef König aus Koblenz. Ich grüße Sie.
Ja, einen schönen guten Tag in die Runde.
Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ja, also ich habe das jetzt verfolgt und ich denke, wenn wir jetzt sagen, wir achten nicht mehr so sehr auf die Rechtschreibung, dann frage ich mich, wo ist denn zukünftig der neue Maßstab? Das heißt, wer sagt denn, was noch geht und was nicht geht? Und das finde ich kritisch bis jetzt. Denke ich, haben wir einen Maßstab? Ich sage mal, das ist vielleicht der Duden. Und wenn wir in Zukunft sagen, das gilt nicht mehr, dann brauchen wir ja irgendwo eine neue Orientierung. Und ich denke, dass Worte, die mancher man dann auch falsch schreibt, eventuell eine andere Bedeutung bekommen. Sprache und das, was man sagen will, verfälschen, das sehe ich kritisch. Und deshalb halte ich es schon für sehr wichtig, dass wir uns an die Rechtschreibung halten. Also meine Frage, was ist dann der neue Maßstab in Zukunft?
Das gebe ich gerne weiter an Herrn Brügelmann. Müssen wir die Maßstäbe da wirklich verändern?
Also wir haben ja bisher schon einen klaren Maßstab, was die Richtigschreibung ist, der aber von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich erfüllt wird. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, mit welchen Voraussetzungen sie in die Schule kommen. Wir wissen aus Studien, dass das ungefähr 3 Entwicklungsjahre sind in den Vorkenntnissen, Vorerfahrungen, die Kinder über das Vorlesen, über eigene Schreibversuche oder eben nicht mit der Schriftsprache haben. Und was die Schule leistet, ist, jedem Kind seinen nächsten Schritt zu ermöglichen, hin auf diese Norm. Das wird aber nie für alle gleich sein. Das war nie so. Und wir müssten schon die leistungsstärkeren Schüler in eine Besenkammer sperren, damit die nicht dazulernen, bis die anderen ungefähr auf ihrem Niveau sind. Ich finde, die Schule hat die Aufgabe, alle zu fördern, möglichst weit. Allerdings in der Perspektive, die Herr Meurers gesagt hat, Orthographie ist ein Element in dem umfassenden Komplex von Bildungssprache. Und da kommt es ja vor allem darauf an, dass die Kinder in der Schule auch über die Begegnung mit Literatur ihre Sprachkompetenz insgesamt entwickeln.
Frau Linn-Klitzing, verändern wir gerade die Maßstäbe? Sehen Sie das so?
Also aus meiner Sicht kann ich nur noch mal wiederholen, ich glaube, dass es eher die Pflicht im Interesse von Chancengerechtigkeit für alle ist, dass wir eben die korrekte Schreibe normorientiert sozusagen lernen, damit schließlich alle, egal aus welchem Elternhaus sie kommen, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Und dass das angepasst auf die Kinder passiert, ist überhaupt kein Dissens. Die Frage ist eben, glaube ich, eher, was ist höher, die Normorientierung oder die Kindorientierung? Und ich würde sagen, es müsste eine Normorientierung sein, die eben auf jedes Kind angepasst wird.
Herr König, sind Sie mit der Antwort zufrieden? Also wir wollen die Grenzen nicht verschieben.
Ja, also wenn von Förderung gesprochen wird, das ist ja richtig, und dass jedes Kind und jede Person natürlich einen anderen Status hat, was das angeht, das ist mir auch klar. Nur wenn wir sagen, fördern braucht ja auch ein Ziel. Das heißt, wohin will ich denn fördern? Wann höre ich denn auf? Und Spracherlernung ist sicherlich ein lebenslanges Thema.
Ja.
Und deshalb denke ich, ist es gut, einen Maßstab zu haben, eine Norm zu haben, aber jetzt es nicht zur Pflicht machen, dass jeder Mensch dahin gebracht werden muss, diese Norm zu erfüllen. Da kann man sicherlich durchaus sagen, da kann man je nach Situation des Einzelnen, sollte man auf die Individualität Rücksicht nehmen. Aber jetzt von vornherein zu sagen, die Norm ist jetzt nicht mehr das Ziel, das halte ich für sehr kritisch, weil meines Erachtens dann eine Situation steht, wo soll das enden? Und ich denke, wir haben wichtige, ich sag mal, wenn wir mal weiterdenken, es gibt Verträge, es gibt viele Dokumente, wo die Schrift eine wirklich wichtige Rolle spielt. Und ich sehe dann einfach die Gefahr, dass da etwas aus dem Ruder läuft, was man hinterher nicht mehr einhalten kann. Deshalb plädiere ich doch sehr stark dafür, nach wie vor die Rechtschreibung auch an einer Norm zu orientieren. Durchaus in dem Bewusstsein, dass man jetzt nicht jeden unbedingt dahin bringen muss, auch diese Norm zu erfüllen.
Aber ich denke, das steht im Moment auch gar nicht zur Disposition. Soweit ich die Diskussion verfolgt habe, würde niemand davon ausgehen, dass wir keine Standardsprache des Deutschen mehr verfolgen wollen. Es geht um die Frage der Gewichtung. Und ich denke, das ist mir sehr wichtig, dass wir eben den Diskurs nicht verkürzen lassen auf die Frage, können die Kinder orthografisch korrekt schreiben, sondern um die Frage, wozu dient Sprache? Wie erlauben wir Menschen Teilhabe an der Gesellschaft, sowohl im Beruf, im Privaten, in allen Bereichen, wo sie die Wahl haben müssen, mit Standardsprache sich zu äußern, damit sie sich nicht sofort sozial oder regional verorten müssen. Die Standardsprache hat ja einen Zweck. Sie ermöglicht es dem oder der Schreibenden, Sprache so zu verwenden, ohne dass man sich gleich verorten muss, ohne dass man gleich in seiner sozialen Gruppe die Worte verwendet. Man passt sich ja auch an der Umgebung und möchte möglichst breit verstanden werden können und ohne diese Verortung. Das hat eine Funktion, aber eben nicht nur die Wörter und korrekt geschrieben, sondern alles. Es gibt grammatische Fragen, es gibt Bedeutungsfragen, es gibt Inhalte, die komplexe sprachliche Formen benötigen. Und insofern sollten wir uns hüten, die Orthographie einzeln zu diskutieren, sondern wir müssen dahin, was soll Bildungssprache den Menschen in unserer Gesellschaft ermöglichen? Und da besteht durchaus Handlungsbedarf, dass wir da zum Beispiel individuellen Input liefern, adaptive, interaktive Systeme digital zur Verfügung stellen. Das ist interessant, nicht ob nachher der Text noch einen Tippfehler enthält. Und das Erschreckende ist, dass die Digitalisierung bislang auch rein in der Schule, im Schulkontext über Hardware, über Internetzugang geht und eben nicht über die Frage, wie können wir individuell fördern, sodass zum Beispiel Lesetexte auf dem richtigen Niveau sind, systematisch, nicht nur in den ersten Jahren. In den ersten Jahren ist natürlich besonders wichtig, aber da besteht viel Handlungsbedarf, dass wir uns fragen, wie kann individuelle Förderung mit interaktiven, adaptiven Systemen im Schulkontext aussehen und dann endlich da auch mal handeln. Das wird immer viel gesagt, Primat des Pädagogischen. Es passiert in dem Bereich aber erschreckend wenig. Dabei ist die Technologie in dem Bereich durchaus da.
Herr Meurer, ich weiß, dass Sie gleich weg müssen. Wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz die Frage stellen. Sie haben es ja schon angedeutet. Wie gut können Kinder tippen? Also wie gut sind sie in den adaptiven Systemen momentan?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das Erschreckende ist, dass tatsächlich, obwohl wir sowohl lebenspraktisch als auch als allgemeine Fähigkeit für Beruf, ist eigentlich Tippen ja zentral. In den allermeisten Berufen gibt es Aspekte, wo wir Texte schreiben müssen. Manche Aspekte davon werden durch gesprochensprachliche Systeme, in Zukunft Dialogsysteme, sicherlich wegfallen. Ich brauche nicht mehr zu tippen, wann kommt der nächste Zug an, sondern kann das einsprechen. Aber sobald wir mit Texten arbeiten, sobald wir uns ausdrücken wollen und sobald wir uns Informationen erschließen wollen, die komplexer Natur sind, ist es tatsächlich so, dass wir mit geschriebenen Medien arbeiten. Und da haben wir festgestellt in unserer Studie mit einem Tutorsystem, das war die erste Studie tatsächlich in einer randomisierten Feldstudie im Gymnasium mit einem Englisch-Tutorsystem, wo das Arbeitsheft jetzt nicht mehr auf Papier war, sondern auf dem Computer. Und man gab die Übungsaufgaben, gaben die Schüler, Schülerinnen also ein. Und haben wir festgestellt, dass die Interaktivität massiv darunter leidet, dass viele Kinder 1-2 Wörter pro Minute nur tippen können, weil es nie systematisch beigebracht wird. Und man muss sich schon fragen, wie man das tatsächlich im Moment noch tolerieren kann, dass ein Schulsystem Menschen nicht in die Lage versetzt, in einer Vielzahl von Berufen die notwendigen Fähigkeiten, nämlich möglichst effizient zu tippen, zu haben und sie dadurch auch von den Möglichkeiten der Digitalisierung ausschließt, die tatsächlich auch häufig mit geschriebenen und getippten Texten zu tun haben werden.
1-2 Wörter pro Minute.
Da muss ich eine Lanze brechen für die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Die tun das schon.
Ja, also in beruflichen Gymnasien, das ist das Interessante, dass tatsächlich in den Bereichen, wo früher natürlich jetzt berufliche Gymnasien, es gibt auch verschiedene Ausbildungsberufe, wo das der Teil ist, aber schauen Sie sich die Bildungspläne der Gymnasien zum Beispiel in Baden-Württemberg an und da, wo wir die Studien selber gemacht haben, durchaus an 5 Schulen mit 15 Klassen, also es war keine repräsentative Untersuchung jetzt der Tippfähigkeiten der Schüler, aber es ist systematisch der Fall, dass in unseren Sekundarschulen es nicht der Fall ist, dass man davon ausgehen könnte, dass die Kinder tippen könnten. Im Gegenteil, es ist nicht Teil des Lehrplans. Uns ist bei Ihnen vielleicht schon, aber nicht zum Beispiel an Gymnasien.
Herr Kühn, bräuchten wir ein Pflichtfach Tippen sozusagen für alle? Oder einen Kurs, wie auch immer man es nennen möchte?
Ich sag mal so, ich tippe ja auch selber viel und habe nie eine wirkliche Ausbildung im Tippen gemacht und komme trotzdem über 1-2 Worte pro Minute hinaus. Also ja, wir haben sicherlich den Vorteil, dass in vielen Berufen das eben im Lehrplan drinsteht. Ich kann mir vorstellen, dass es den Schülern hilft. Aber wir müssen auch mal gucken, inwieweit ist es denn wirklich essentiell, dass Tippschulungen da sind? Wenn ich jetzt mal die Rolle des Schulleiters ein bisschen verlassen darf, ich glaube, dass Sprache das eigentliche Thema ist. Und Sprache entwickelt sich. Da kommen neue Worte, da kommen Altworte, da kommen neue Bedeutungen. Das heißt, Rechtschreibung ist doch eigentlich immer nur eine Hilfswissenschaft. Und Sie sagen zwar, ich gebe heute über Tastaturen viel ein, aber wenn man mal guckt, wie die Jugendlichen heute arbeiten, die arbeiten ja nur mit 2 Daumen. Hilft Ihnen dann wirklich, dass sie gezielt tippen können? Fragezeichen, also wenn Sie das lernen?
Ich denke, dass wir klar unterscheiden müssen zwischen ganz verschiedenen Nutzen von Sprachen. Zum Beispiel, wenn ich in einer WhatsApp-Nachricht an meinen Freund was schreibe, dann werde ich das in Zukunft, vielleicht gibt es ja auch jetzt schon in Siri oder anderen Systemen, kann ich Dinge diktieren. Viele Leute diktieren heutzutage ihre E-Mail. Aber fragen wir uns doch mal, wo wir ansonsten Sprache verwenden. Es gibt ganz viele Bereiche, wo wir Ideen erst ausarbeiten müssen, revidieren müssen, wo wir Texte lesen müssen, interpretieren müssen, abwägen müssen. Und diese Bereiche werden systematisch im geschriebenen und gelesenen Wort bleiben. Das heißt, es geht nicht in gesprochene Sprache. Die gesprochene Sprache wird durch die Digitalisierung stärker tatsächlich auch sozial über den lokalen Bereich hinausreichen. Aber die geschriebene Sprache wird einen essentiellen Stellenwert behalten, gerade für diese komplexeren Tätigkeiten. Und dafür ist dann die Frage, wie ermöglichen wir denn den Menschen, tatsächlich ihre Gedanken auszudrücken? Und wenn sie jemanden haben, der nur ganz langsam tippen kann, nur mit erschwert tippen kann oder dem oder der das Tippen tatsächlich als Tippen selber, als Tätigkeit noch Aufmerksamkeit abverlangt, dann kann die Person sich nicht auf die Inhalte konzentrieren. Das wäre so, wie wenn ich mich jetzt fragen müsste, das Deutsche hat doch eine Verb-Zweitstellung. Habe ich das jetzt auch richtig gemacht? Oh, jetzt darf ich was extraponieren. Es ist nicht möglich. Man braucht das völlig automatisiert. Und dazu braucht man in den Deutschunterricht oder andere Sprachen integrierte früher gab es integrierten ITG, hieß das Fach mal, da war das ein bisschen so anüberlegt, aber man bräuchte eine systematische Befähigung der Kinder mit digitalen Werkzeugen zu interagieren, die darüber hinausgeht, dass die Kinder googeln können.
Frau Lind-Klitzing, Pflichtkurs tippen, brauchen wir sowas?
Also ich würde zunächst mal Handschrift und Tippen nicht gegeneinander ausspielen, also nicht schreiben statt tippen, sondern wir brauchen beides. Genau. Grundlegend würde ich zunächst mal den Erwerb der Handschrift sehen, also die ist unverzichtbar und es lässt sich aus meiner Sicht nicht belegen, dass der Verzicht sozusagen einer flüssigen Handschrift förderlich wäre. Ich glaube aber, dass das Tippen oder das Tastaturschreiben auch seinen Raum haben muss. Hier würde ich aber ähnlich argumentieren wie vorher, das hat einen instrumentellen Charakter und da brauche ich kein eigenes Unterrichtsfach oder Ähnliches dazu, sondern tatsächlich in einer der weiterführenden Klassen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man eben auch zunehmend in Unterrichtsfächer bestimmte instrumentelle Fähigkeiten und Fertigkeiten integriert, ohne daraus aber jetzt sozusagen einen Popanz aufzubauen. Also erinnere mich, also ich schreibe mit 10 Fingern, meine Mutter wollte das damals unbedingt, wir haben zusammen einen Kurs belegt, okay, und den habe ich, ich weiß nicht, in 3 Monaten einmal die Woche besucht und ich schreibe bis heute mit 10 Fingern. Das klappt wunderbar. Ich habe aber eine Studie gelesen, aus der hervorging, dass offensichtlich diejenigen, die mit 10 Fingern schreiben, denen, die mit dem Adler-Suchsystem sozusagen operieren, nicht unbedingt überlegen sind. Das fand ich nun wiederum erstaunlich, muss ich ehrlich sagen.
Das geht dann aber vielleicht irgendwie in die Arme. Ich möchte da eine zweite Hörerin in unsere Runde holen. Petra Behnert, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Wir mussten etwas warten. Jetzt Ihre Meinung zu unserem Thema.
Ich habe ja zuhören können, was da geht.
Wunderbar.
Meine Vorrednerin hat gerade gesagt, Tippen und Handschrift nicht gegenseitig
gegeneinander ausspielen.
Ich denke, es braucht wirklich beides. Aber ich möchte auch ein ganz großes Plädoyer für die Handschrift sagen, weil ich denke, dass durch die Handschrift schlicht und ergreifend auch eine Feinmotorik entwickelt wird, die wir als Menschen auch in anderen Fertigkeitsbereichen brauchen, außer dem Schreiben. Und ich arbeite hier in dem Kinder- und Jugendfreizeitheim, was ich leite, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen und erschrecke dann manchmal, wenn Kinder 8 bis 10 Jahre keinen Stift richtig halten können, um eine Linie zu ziehen oder ein paar Wellen aufs Papier zu bringen oder auch mal eine Schere zu halten. Also alles Feinmotoriken, die dann irgendwo weitergehen. Und da denke ich, da sind Entwicklungen einfach gefordert, die wir brauchen. Und also bei uns im Betrieb wird ganz viel auch noch mit Kurzinformationen per Hand geschrieben. Und wenn man dann anfangen muss, irgendwelche Hieroglyphen zu entziffern, was das wohl bedeuten soll, was mir der Kollege, die Kollegin mitteilen will, dann wird es einfach schwierig.
Herr Brüggelmann,
also, diese Feinmotorik da weiterzuentwickeln und zu sehen, hoppla, das ist nicht mit Scheuklappen dran zu gehen, sondern es braucht einfach diese Weite.
Herr Brüggelmann, geht das verloren momentan? Also dadurch, dass die Handschrift weniger relevant wird?
Naja, es beginnt wahrscheinlich früher. Nach dem, was wir so aus den Schulen hören, kommen ja viele Kinder schon in die erste Klasse mit großen Schwierigkeiten, mit Stiften umzugehen, eine Schere zu benutzen und so. Und wenn man mal sieht, früher war es so, dass die Schule dazu da war, die Kinder in die Denkfähigkeiten einzuführen, weil die das Motorische alles außerhalb der Schule von selbst gelernt haben, muss man heute überlegen, ob angesichts von Fernsehen, von Games mit den 2 Daumen, die gespielt werden, nicht tatsächlich die Schule auch eine Aufgabe hat, diese ästhetischen und musischen Qualitäten, die auch ins Motorische dann hineingehen, stärker zu fördern. Und von daher überhaupt keine Frage. Das darf nicht verloren gehen. Das gehört zu einem Menschen dazu. Mhm. Und eine persönliche Handschrift ist ja dann auch etwas, was Ausdruck der Individualität ist. Also von daher argumentieren wir auch ganz stark dafür, dass man nicht sagt, man macht einen Schreibschriftkurs in der zweiten Klasse und danach lässt man die Kinder alleine und dann haben wir den Verfall der Handschriften, über den ja seit Jahrzehnten geklagt wird, sondern man muss die Kinder auch weiter begleiten, gerade dann, wenn sie anfangen, schneller zu schreiben. Am Anfang malen sie ja mehr die Buchstaben und dann sieht das alles formklar aus. Und in dem Moment, wo man, wie die Hörerin gerade auch sagte, im Alltag schnell was schreiben muss, da verfällt dann leicht die Form. Also man muss auch lernen, wie man zügig und trotzdem formklar schreibt. Und deshalb ist eine Begleitung der Kinder etwa in dem Sinn, dass sie untereinander vergleichen, wie sie geschrieben haben, was gut lesbar ist, was schlechter lesbar ist, ist eine solche Begleitung auch über die zweite Klasse hinaus notwendig. Ich würde sogar sagen, bis in die weiterführende Schule hinein.
Ja, meine Handschrift ist auch niemandem zuzumuten. Ich möchte, weil wir auf das Ende der Sendung zusteuern, noch einem dritten Hörer die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Andreas Biebel aus Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Biebel.
Ja, guten Tag. Ich habe zugehört und für mich war die letzten Wortbeiträge der Schwerpunkt, das muss automatisch gehen. Für mich ist es wichtig, beim Schreiben lernen, beim Lesen lernen, beim Tastaturtippen, 10 Finger blind, dass man das so lange übt, bis man es automatisch kann. Und jetzt ist Üben immer mit Drill verbunden, gedanklich. Das stimmt überhaupt nicht. Üben kann sehr viel Freude machen, solange man zu über 90% keine Fehler macht. Denn jeder Fehler, der gemacht wird, prägt sich auch ein. Und dann muss man umlernen. Umlernen kostet 10-mal so viel Arbeit, als richtig neu zu lernen. Wenn Kinder jetzt zu häufig Fehler machen, werden sie frustriert. Und da hat die Natur eine wunderbare Eigenschaft erfunden. Wenn sie frustriert sind, schalten sie ab. Mhm. Dann sackt ihr Blutdruck runter. Das kann man messen. Und wenn der Blutdruck unten ist, dann ist ihnen alles vollkommen egal. Dann geht ihnen alles am allerwertesten vorbei. Aber mit niedrigem Blutdruck lernen sie auch nicht mehr.
Sie heben ab auf die Methode Schreiben nach Gehör, über die wir auch vorhin schon gesprochen haben.
Ja, egal. Mhm. Auf jeden Fall diese Beobachtung, dass überanstrengte, überforderte Kinder keine Lust mehr haben, hat ja zu der Spaßpädagogik geführt. Es muss alles Spaß machen, muss interessant sein, muss. Das ist vollkommen richtig. Aber üben kann auch Spaß machen. Indem
ich würde hier
die Rückmeldung eines Gegenübers so präzise kommt, dass der Schüler merkt, ich bin dabei. Mhm. Und wenn er, man kann die Blutdruckabsenkung oder dieses Abschalten sehen. Und sobald der Schüler abschaltet, kriegt er halt einen kleinen Hinweis.
Herr Biebel.
Es gibt viele Schulen, die setzen zwei Schüler gegenüber. Der eine Schüler lernt und der andere passt nur auf, dass der eine nicht abschaltet. Ja.
Herr Biebel, Punkt ist klar geworden. Ich möchte Fräulein Klitzing noch mal kurz die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren.
Ja, ich wollte gerne hier noch mal an Herrn Brüdelmann tatsächlich anschließen. Also ich glaube, es geht um den Erwerb einer flüssigen Handschrift, Automatisierung in dem Fall. Und in Bezug auf dieses Thema Tippen oder also Tippen statt Schreiben an die Hörerin noch mal anknüpfen. Also nach den Untersuchungen, die wir haben, beispielsweise aus den USA, muss man einfach sagen, der Stift ist mächtiger als die Tastatur im Sinne von, dass die Studierenden, die untersucht wurden, die mitschreiben sollten bei Vorlesungen per Tastatur oder per Stift, diejenigen, die per Stift mitgeschrieben haben, durchdachtere Notizen sozusagen aufs Papier gebracht haben und einen Vorteil gegenüber denen hatten, die eben mit dem Laptop umfangreichere Notizen aufgezeichnet haben.
Sie hören es, wir hören schon die Musik, weil wir auf die Nachrichten zusteuern. Wir sind am Ende unserer Sendung zum Thema, wie relevant ist die Handschrift noch? Vielen Dank an alle Hörer, die sich beteiligt haben, natürlich aber vor allem an meine Gäste, an Hans Brügelmann, Bildungsforscher, sondern Lynn Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Frank Kühn, Leiter der Max-Weber-Schule in Freiburg und dem Linguisten Detmar Meuras. Und das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.